Lagebild. Der Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Aaron Apun.
Hi, mein Name ist Julia Müller und nach der Meldung wollen wir heute im LVU über das Thema sprechen, warum scheitert Neutralität in Europa?
Ich bin Peter Tauber und natürlich werfen wir zum Schluss nochmal einen Blick in die Kriegsgeschichte, was Clausewitz schon wusste.
Meldung.
Ihr alle habt bestimmt auch die Bilder und die Videos aus dem Libanon gesehen. Jeder, der diese Bilder und Videos gesehen hat, den kann die Situation der Menschen im Libanon nicht kalt lassen.
Die heutige Meldung wird etwas losgelöster von Tagesthemen. Der Nahostkonflikt lenkt nämlich den Fokus auf ein politikwissenschaftliches Thema, sogenannte Failed States. Die sind sehr oft im Zentrum der politischen Debatten, vor allem wenn es um das Erstarken von terroristischen Gruppen geht. Aber was sind Failed States eigentlich? Naja, sie sind vor allem dadurch gekennzeichnet, dass das politische und ökonomische System nicht länger kontrollierbar ist und der Staat auch quasi nicht mehr in der Lage ist, seine grundlegenden Aufgaben zu erfüllen. Fakt ist, die Liste der Failed States wird immer länger und das birgt auch ein Risiko für Deutschland. Paul Ziemiak, Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU, hat zu den Risiken der aktuellen Entwicklung im Libanon einen super spannenden Artikel im Spiegel veröffentlicht. Dort greift er insbesondere auf, warum Failed States im Nahen Osten für Deutschland und Europa so ein großes Problem darstellen.
Wir müssen alles dafür tun, dass der Libanon nicht zu einem weiteren Failed State wird. Deswegen müssen wir uns engagieren. Deutschland muss vorangehen. Das habe ich niedergeschrieben in einem Artikel, heute erschienen bei Spiegel Online. Wir brauchen jetzt eine neue Dynamik für den Nahen Osten, insbesondere für den Libanon.
Die Folgen von instabilen Staaten mit innenpolitischen drastischen Konflikten erzeugt nämlich sowohl wirtschaftliche Krisen als auch zunehmend Migrationsbewegungen und humanitäre Krisen. Hat Deutschland die Möglichkeit, dem entgegenzuwirken? Ziemiak schreibt, dass es eine Chance sein könnte, eine internationale Libanon-Konferenz abzuhalten und das Umsetzen der sogenannten UNO-Resolution 1701 voranzutreiben. Diese stammt aus dem Jahr 2006 und fordert unter anderem die alleinige Autorität der regulären libanesischen Armee, nicht der Hisbollah, und den Rückzug israelischer Truppen. Recherchiert man in den breiten wissenschaftlichen Spektrum über Failed States, so findet man aber auch kontroverse Theorien, die ein Eingreifen bei Failed States durchaus kritisieren. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Afghanistan-Diskussion.
Lagevortrag zur Unterrichtung.
Neutrale Länder in Europa sowie Schweden und Finnland, die haben in der kürzlichen Vergangenheit ihre traditionellen Positionen ein bisschen überdacht. Weil Neutralität, so hat man den Eindruck, ist gerade irgendwie gar nicht mehr so innen. Und ich habe das Gefühl, das liegt daran, dass konventionelle Kriege wieder Realität werden. Also dass das gar nicht so eine ferne Vergangenheit ist, wie wir immer dachten, sondern die stehen irgendwie, ja, gefühlt schon wieder auf der Tagesordnung. Was sagt ihr dazu?
Also mein Verständnis von Neutralität war eigentlich so ein bisschen, wenn man es in der Historie betrachtet, diese, dass es früher ein Recht zum Krieg gab. Also dass es völlig legitim war, dass jemand als Verlängerung der außenpolitischen Handlungsfähigkeit auch einen bewaffneten Konflikt führt. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Staatengemeinschaft meines Erachtens darauf geeinigt, dass das kein Recht zum Krieg gibt, also dass ich nicht legitimerweise noch einen bewaffneten Konflikt führen darf. Und wenn das so ist, also dass kein Staat für sich genommen aus eigenem Antrieb, aus einer außenpolitischen Erwägung einen bewaffneten Konflikt gegen einen anderen Staat beginnen kann, dann kann es eigentlich auch keine Neutralität mehr geben, denn im Zweifel wird ja zumindest das Recht verteidigt.
Da bist du aber bei einem eher moralisch geprägten Begriff der Neutralität, wie ich finde. Denn natürlich ist das ja eine freie Entscheidung von Staaten zu sagen, ich schließe mich Sicherheitsstrukturen wie zum Beispiel der NATO an oder auch das Engagement im Rahmen der Vereinten Nationen wird ja von den einzelnen Mitgliedsländern sehr unterschiedlich gehandhabt. Und dann hat das sicherlich auch nochmal was mit der geopolitischen Lage einzelner Nationen zu tun, ob sie zum Beispiel das Konzept der Neutralität für sich als adäquat erachten, vielleicht auch eine eigene Geschichte haben, wie zum Beispiel die Schweiz. Das gilt ja sozusagen als das Land der Neutralität schlechthin. Und das wird auch immer wieder bemüht in vielen politischen Debatten. Warum ist die Schweiz nicht in der Europäischen Union? Warum ist sie nicht in der NATO? Obwohl sie ja nun definitiv die Werte der Europäischen Union und auch der NATO teilt, wenn ich beide als Werteorganisationen oder wertgebundene Organisationen verstehe. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach, das nur so herzuleiten. Es gibt viele andere gute Gründe, warum man sich zum Beispiel für neutral erklärt. Ich erkläre mich ja im Streit zwischen euch beiden auch immer für neutral.
Also das ist erstmal schon mal Schwachsinn. Du stehst nie auf meiner Seite. Und zweitens will ich dir direkt am Anfang schon widersprechen. Du hast gesagt, gut, also dass sich Staaten... Auch, du hast gesagt, Staaten so entscheiden sich heute. Ich
muss auch sagen, dass Aaron auch eher... Du bist halt auch so wortgewaltig. Du bist ja wie die imperialistische Macht im Raum. Da muss einer unter Aaron zur Seite springen.
Nein, ich finde, du hast am Anfang gesagt, dass Staaten sich jetzt entschließen, der NATO beizutreten. Und dass das so eine Art... ja, freiwillige Entscheidung ist. Aber das Problem ist doch vielmehr, dass Neutralität im Sinne eines, wir sind jetzt einfach passiv oder opportunistisch und halten uns irgendwie jetzt mal raus, damit uns bloß nichts passiert, das funktioniert heute einfach gar nicht. In Europa wird Neutralität eher immer mit so einer passiven oder opportunistischen Haltung gegenüber Menschenrechten und Demokratie assoziiert. Und ich glaube, dass Staaten einfach heutzutage in Europa nicht mehr die Entscheidung haben, neutral bleiben zu können, sondern sie müssen sich sowas wie zum Beispiel der NATO jetzt anschließen, um zu überleben. Ich glaube, es wird einfach anders nicht mehr funktionieren.
Das ist ja dann, glaube ich, so ein bisschen die opportunistische Erwägung. Mein Argument war eigentlich eher normativ gedacht. Das ist in einer Ordnung, einer Völkerrechtsordnung, wo ein bewaffneter Konflikt ganz normal dazugehört, es auch in Ordnung ist, dass man einen bewaffneten Konflikt führt. Wenn es aber schon nicht mehr erlaubt ist, einen Konflikt zu führen, also wenn es klar zwischen richtig und falsch, zwischen rechtmäßig und rechtswidrig unterschieden werden kann, dann können Staaten eigentlich auch nicht mehr sich mal zurücknehmen und sagen, wir sind neutral, sondern dann muss ja jeder eine Meinung haben, dann muss ja jeder sagen, er achtet das entweder für rechtmäßig oder für rechtswidrig. Ansonsten geht das ganze völkerrechtliche Konstrukt ein wenig ins Wanken, oder nicht, Peter?
Naja, also den Punkt gehe ich mit, dass offensichtlich sich etwas so verändert, dass Staaten, die bisher ihre Neutralität als einen Wert an sich auch erkannt haben oder beschrieben haben, das offensichtlich hinterfragen. Dafür sind jetzt die Schweden und die Finnen mit ihrem Beitritt in die NATO das beste Beispiel. Aber wenn man sieht, wie auch die Schweiz mit ihrer Rolle ringt, dann ist das wahrscheinlich schon ein Punkt, dass sich unsere Welt so dramatisch verändert und auch neu sortiert, dass die entsprechenden Länder und die Neutralität, dass das auf dem Prüfstand mindestens steht. Da, also den Punkt gehe ich in jedem Fall mit. Aaron, du kennst dich jetzt ja mit der Schweiz ein bisschen besser aus. Wie erlebst du oder wie nimmst du die Debatte um die Neutralität dort wahr?
Ja, ich war vor einigen Wochen in der Schweiz und habe mich da auch mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen, aber auch militärischen Entscheidungsträgern getroffen. Und ich habe ganz prominent die Frage gestellt, wie sieht's denn aus bei euch? Ist die Neutralität etwas, die es bei euch noch ewig geben wird? Also gerade in Bezug auf Finnland beispielsweise, die sich ja auch sehr mit ihrer Neutralität gebrüstet haben, sehr viele Jahre. Und mein Gefühl war, dass die Schweizer da zumindest auf einer sehr formalen Ebene überhaupt nicht von weg wollen. Dass das auch gesellschaftlich überhaupt nicht mehrheitsfähig wäre, jetzt zu sagen, dass man der EU beitritt oder der NATO beitritt. Gleichwohl erlebt die Schweiz dennoch, dass sie immer häufiger Ziel auch von hybriden Angriffen werden. Also ob das Cyberangriffe sind oder Angriffe auf verschiedene militärische Infrastrukturen, das ist natürlich nie was wirklich Prominentes, aber immer so niedrigschwellig, wie Russland es halt tut, auch bei uns in Deutschland. Und ich glaube, es setzt in der Schweiz auch schon ein Umdenken ein, dass sie merken, dass ihre Neutralität nicht mehr in dem Maße Schutz gewährt, wie das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren oder im Kalten Krieg war. Und Ich glaube, dass es immer mehr Zusammenarbeitsbeziehungen geben wird, auch im militärischen Bereich. Ich meine, die Schweiz beschafft jetzt 36 F-35, interessanterweise eine mehr als die Bundesrepublik Deutschland kauft, und stellt auch fest, dass sie ihre Verteidigungsausgaben in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich vernachlässigt hat. Und mein Eindruck ist, dass es politisch auch dort nicht mehr opportun ist, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik nicht mehr als wirklich maßgeblichen großen Punkt zu denken und dass die Bevölkerung das auch ganz klar einfordert.
Da würde ich gerne einmal noch drauf eingehen, und auch mit einem Gedankenspiel antworten, das mir in den Diskussionen mit Schweizern auch begegnet ist, dass die Neutralität vielleicht sogar zu einer Gefahr werden kann. Die Schweiz ist enorm wichtig für uns in Deutschland und in Europa, weil viele Unternehmen dort sind, weil die Schweiz am Ende ja doch auch in unsere Wirtschaftssysteme eng eingebunden ist. Und wenn Putin die Schweiz in irgendeiner Form bis hin zum Einsatz von Marschflugkörpern aus dem Spiel nehmen würde oder angreifen würde, dann würde die Schweiz alleine dastehen. Also zumindest wäre kein NATO-Bündnisfall gegeben.
Also könnten wir ja schon festhalten, dass Neutralität daran scheitert, dass sie einfach in der Welt vom 21. Jahrhundert gar keine Sicherheit mehr gewährleisten kann. Sie ist einfach nicht angepasst, sie ist einfach nicht mehr das richtige Mittel.
Dann würde ich aber nochmal sagen, dann war das noch nie eine Garantie. Denn den Belgiern hat ihre Neutralität sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg nichts genutzt. Da haben wir uns drüber hinweggesetzt, weil es militärisch geboten schien, die Neutralität zu brechen, mit allen Konsequenzen, Kriegseintritt anderer Mächte und so weiter. Also das ist sowieso ja eine mutige Annahme, dass dieses sich selbst für neutral zu erklären automatisch eine Friedensgarantie wäre oder gar eine Garantie. Die anderen können in ihrem Sandkasten spielen, aber meine Förmchen behalte ich für mich. Das ist ja keine Sache des 21. Jahrhunderts. Da weiß ich nicht, ob die Ableitung stimmt.
Wir haben ja aber auch den Eindruck, dass sich neutrale Länder jetzt gerade in Europa auch gar nicht mehr so internationalen Sanktionen, die gegen Russland erlassen wurden, nicht entziehen können. Also dass zum Beispiel Länder so stark in das Wirtschaftssystem integriert sind, dass das von ihnen einfach erwartet wird, dass sie sich an den Maßnahmen, Russland zum Beispiel wirtschaftlich zu isolieren, beteiligen müssen. Also wir sind einfach so stark schon eingebettet in so ein multilaterales Staatensystem, dass sich dem kaum einer noch entziehen kann. Und wenn, das haben wir nun auch eben festgestellt, dann ja mit einem großen Sicherheitsdefizit, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch einer der wesentlichen Erwägungen, warum es in der Schweiz immer mehr ein Umdenken gibt, weil sie halt merken, selbst wenn Europa angegriffen würde und selbst wenn die Schweiz nicht angegriffen würde, dann könnte die Schweiz sich nicht in wesentlicher Art und Weise selbst versorgen. Weder von Rüstungsgütern noch von Energie, von Lebensmitteln, also weil es einfach eine Exportnation, aber auch eine Importnation ist. Und was mir dann einige Schweizer dort auch häufiger gesagt haben, ist, dass wenn man es mit der Neutralität wirklich ernst meinen würde, dann müsste man auch als Staat, als Land, als Gesellschaft völlig autark leben können. Das heißt, man müsste völlig unabhängig von Importen und Exporten als Gesellschaft funktionieren können. Und ich bin mir fast sicher, dass es kaum noch ein Land gibt auf der Welt, was das sicherstellen kann. Vielleicht Nordkorea, aber ich glaube, es ist ein Land im 21. Jahrhundert, was noch Hungersnöte hat. Daran sollte man sich jetzt nicht messen.
Darf ich noch einen Gedanken mit euch teilen? Da interessiert mich eure Meinung. Also wir sind der Überzeugung oder wir teilen die Einschätzung, dass das klassische Verständnis von Neutralität mindestens auf dem Prüfstand steht. Aber entsteht nicht durch diese multipolare Welt eine neue Form von mindestens Ambivalenz, also dass Staaten sich nicht mehr trauen, eindeutig Position zu beziehen, weil sie eben in einer Äquidistanz zwischen den USA auf der einen Seite und China auf der anderen Seite stehen wollen, weil sie sich eben nicht mehr klar einer der beiden Mächte zuordnen möchten, aufgrund auch des hohen Drucks, der jeweils von der anderen Seite ausgeübt wird und man dann eben versucht, sozusagen dazwischen zu lavieren. Also ich habe selbst bei uns in Europa manchmal den Eindruck, dass wir in unserer China-Politik ja zumindest unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten längst nicht so konsequent sind, wie wir sein müssten, weil China für uns ein so wichtiger Wirtschaftspartner ist und wir da auch nicht so treu an der Seite der USA stehen, wie wir immer behaupten, wenn es eben um diese sicherheitspolitischen Aspekte geht. Oder würdet ihr sagen, da bin ich auf dem Holzweg?
Nee, auf dem Holzweg auf keinen Fall. Aber ich glaube, dass das ein Problem ist, dass man eine Lösung kennt. Und das ist, dass Europa einfach da selbstständiger, unabhängiger werden muss und dass auch Zeitenwende europaweit stattfinden muss, damit wir uns eben aus diesem Lavieren zwischen zwei starken Polen irgendwie herausfinden können.
Peter, ich glaube, man kann sogar noch weitergehen. Ich glaube nicht, dass es nur so ist, dass sie sich nicht trauen, sondern dass sie es auch nicht wollen. Dass sie zwar irgendwo auf einer gewissen staatlichen Ebene wissen, dass vielleicht der ein oder andere Angriff völkerrechtswidrig war, aber dass sie jetzt auch nicht wirklich einen Mehrwert für den eigenen Staat oder für die eigenen Interessen sehen, sich jetzt in die eine oder in die andere Richtung zu bekennen. Und dass wir vielleicht immer mehr das sehen werden wieder, was es im Kalten Krieg lange gab. Und das sind die blockfreien Staaten. Also die, die sich jetzt weder China und Russland unmittelbar zuordnen möchten, aber auch die, die jetzt nicht mehr so eng sich an den Westen binden möchten, sondern ihr eigenes Ding machen. Und da fallen natürlich sofort einige ein, wie Brasilien, ein Stück weit wie Indien, wie Südafrika. Argentinien ist jetzt unter dem neuen Staatspräsident Milei auf einem anderen Weg, aber gehörte da früher sicherlich auch dazu. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, was es wieder mehr geben wird, das Phänomen der blockfreien Staaten.
Ich befürchte, wir könnten darüber jetzt noch sehr viele Stunden philosophieren. Das Thema gibt ja sehr viel her, aber um hier mal ein Ende zu finden, wir halten fest, wir beobachten, was die Schweiz in der Zukunft macht. Es wird auf jeden Fall spannend. Und ich bedanke mich bei euch für die Diskussion.
Was Clausewitz schon wusste.
Am 16. Oktober 1813 begann die Völkerschlacht bei Leipzig. Die Franzosen unter Napoleon auf der einen Seite standen Österreichern, Russen, Preußen und Schweden auf der anderen Seite gegenüber. Es war die entscheidende Schlacht der Befreiungskriege. Achim von Arnim war der Erste, der diese Schlacht als Völkerschlacht bezeichnete und angeblich dachte er dabei an eine Sage, die von der Völkerschlacht am Birkenbaum erzählte, einer endzeitlichen Schlacht, die in Westfalen stattfinden sollte, bei der in der Tat dieselben Protagonisten sich gegenüberstehen sollten. Es blieb nicht bei einer Sage, sondern es kam zu unheimlich verlustreichen Kämpfen. Auf der Seite der Alliierten fielen 75.000 Soldaten oder wurden verwundet. Viele gerieten in Gefangenschaft und auch unter den Generalen waren die Verluste enorm. Die französischen Verluste hingegen waren mit 45.000 toten und verwundeten Soldaten zwar deutlich geringer, aber der Schlachtausgang wies den Weg. Die Franzosen mussten sich zurückziehen. Im Kaiserreich und danach spielte die Erinnerung an diese Schlacht eine bedeutende Rolle. In der Bundesrepublik geriet sie etwas in Vergessenheit, aber die DDR hielt die Erinnerung hoch. Das russisch-preußische Denkmal zur Völkerschlacht, das der Kulturbund der DDR einweihte, sollte unter anderem an die deutsch-sowjetische Waffenbrüderschaft erinnern, die in der DDR hochgehalten wurde.
Und das war das Lagebild für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann denkt doch bitte mal daran, einen Daumen hoch zu geben, eine kurze Rezension zu schreiben auf dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das wäre uns besonders wichtig und darüber freuen wir uns ganz besonders. Gerne auch kritisches Feedback per Mail an obk@charliedeltauniform.de. Und wenn ihr mal ein Thema habt, über das ihr besonders gerne sprechen möchtet, im LVU, ein Gast, den ihr vielleicht mal besonders gerne hören möchtet, oder auch etwas aus der Kriegsgeschichte habt, von dem ihr gerne einfach mal ein bisschen mehr erfahren möchtet, dann schreibt uns doch gerne auf Social Media, schreibt uns persönlich Peter, Aaron, Julia oder auch mir gerne und dann schauen wir, dass wir Dinge möglich machen und wir freuen uns auf eure Anregungen und auf eure Ideen und freuen uns, dass ihr uns die Treue haltet und uns als jungen Podcast unterstützt und damit sage ich auf Wiederhören und bis nächste Woche.